du schaust raus, wenn du morgens aufwachst, hast irgendwie das Meer direkt vor der Tür, dann springen dir da Affen durch die Gegend.
Was man in Thailand auf wirklich an vielen Orten findet, sind sehr, sehr skurrile Attraktionen.
Und dann parkt man dort, dann ist man auf so einem Hügel und dann siehst du schon von oben, gehst du von den Treppen, siehst du schon so, wow, krass.
Denn das ursprüngliche Thailand, so wie es früher mal war, das ist ja auch schon gibt es nur noch an wenigen Orten.
Tatsächlich ist Thailand verkehrstechnisch, hat es echt eine ganz, ganz hohe Unfallquote. Also wir sind in so eine dunkle Höhle reingelaufen. Am Anfang saßt du dann noch und dann haben wir uns so vorsichtig irgendwie dann mit unseren eigenen Handytaschenlampen vorgetastet. Wenn es jetzt die nicht geben würde, dann wären wir schon lange abgedriftet.
Wir kennen uns ewig. Ich habe immer wieder eure Bücher hier auf dem Schreibtisch liegen. Ihr habt den Reisedepeschen Verlag gegründet und bringt heute selber ein Buch mit, beziehungsweise eine eigene Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn wenn man mich jetzt nach Thailand fragen würde, dann bin ich heutzutage nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil ich irgendwann Südostasien irgendwie verlassen habe, obwohl ich sehr, sehr oft da war, sehr, sehr oft. Und dann mich mehr auf das südliche Afrika so ein bisschen konzentriert habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr heute erzählt und wie sehr sich Thailand verändert hat. Denn ich habe mitbekommen, es hat sich sehr krass verändert. Ihr seid viel dort gewesen in den letzten Jahren.
Ja, super viel tatsächlich.
Wie viel?
Also ich glaube, wir haben 2016 angefangen und dann fast aktiv jedes Jahr um die 2 Monate. Also dann kam Corona dazwischen, dann konnten wir nicht rein. Ich glaube, wir wären sogar gefahren, wenn es möglich gewesen wäre, aber ging ja nicht. Und jetzt sind wir summa summarum, glaube ich, am Ende weit über ein Jahr schon da gewesen. Und das Ganze irgendwie kombiniert halt immer mit unseren beiden Töchtern, was ganz witzig ist, weil sie halt irgendwie ja jetzt schon, also die eine ist 9 und hat schon über ein Jahr ihrer Lebenszeit in Thailand verbracht.
Das ist, kann sich schon die ersten Worte, also wenn ihr da seid, so ein bisschen nee. Hallo, tschüss und
ja, hallo, tschüss, danke, das geht so gerade irgendwie, aber tatsächlich ist es dann eher so ein bisschen der Fokus, dass wir versuchen, dass sie ins Englische mal den einen oder anderen Satz mal fallen lässt. Das ist, sie so ein bisschen was mit, aber nein, das ist dann doch viel zu fremd für die Kinder und das ist ja so eine andere Umgebung, dass ich glaube, das überfordert in der Altersklasse noch total. Oder unsere.
Ja, ja, ja. Was hat euch damals an Thailand gereizt und was reizt euch heute noch an Thailand, dass ihr so oft dorthin reist und so viel Zeit dort verbringt?
Naja, ich war vorher auch schon in Thailand ein paar Mal gewesen und hatte das in Erinnerung als ein sehr angenehmes, einfaches, familienfreundliches Reiseland auch. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt ein Baby und wir wollen aber im Winter in die Sonne, in den Süden, auch für längere Zeit. Und das ist eine gute Mischung. Da haben wir eine gute Infrastruktur. Wir haben das, was wir wollen. Wir haben tolles Essen, sehr nette Menschen, aber eben auch die Möglichkeit, ein internationales Krankenhaus aufzusuchen, zum Beispiel, wenn etwas sein sollte, einfach fürs gute Gefühl. Und das war so ein bisschen, glaube ich, einer der Hauptpunkte, wo wir gesagt haben, ja, wir probieren es
mal
erstmal mit Thailand.
Mhm. Und dann waren wir eben da für die 2 Monate und wir haben es wirklich sehr ins Herz geschlossen, weil es war so rundum einladend alles, von der Natur her eben, wie so Johannes sagte, Essen, die Leute. Wir haben 2 unglaublich schöne Orte entdeckt, wo wir tatsächlich jährlich seitdem wieder hinfahren. Und ich glaube, wenn es jetzt die nicht geben würde, dann wären wir schon lange abgedriftet. Also wahrscheinlich, um was Neues auszuprobieren und so weiter. Aber wir haben eben diese 2 Orte entdeckt, die sich dann mit der Familie als so erholsam gezeigt haben, dass wir gesagt haben, wir verzichten noch auf irgendwelche Sommerferien. Hauptsache, wir kommen dahin, machen 2 Wochen, sind irgendwie off, komplett ohne Empfang und alles und haben dann eine mega Zeit. Und tatsächlich reden die Kinder auch permanent von diesen beiden Orten. Also auch für die ist das irgendwie so eine ganz spezielle Zeit dort.
Sehr gut. Ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall immer einen Cliffhanger für später, damit die Leute dranbleiben. Da sprechen wir später nochmal ein bisschen drüber, über diese Orte. damit alle schön weiterhin zuhören und nicht vorspulen. Und ich meine, man kann auch Bücher viel besser in der Sonne korrigieren und die Arbeit machen im Vergleich zum berlinerischen. Wie lebt ihr noch in Berlin?
Ja. Aber sehr gerne. Also wir leben hier wirklich sehr, sehr gerne noch in Berlin. Wir sind irgendwie gut angekommen und es ist sehr, ich finde, es ist manchmal so wahnsinnig dörflich in diesen Kiezen und gerade mit Kindern dann aber so angenehm, weil die kennen dann auch andere Leute, sind hier irgendwie super verwurzelt und dann ist es ein nettes Zurückkommen auch.
Ja, glaube ich. Und ihr habt aber nicht nur, habt ihr viele Inseln besucht. Ihr habt ja auch, Thailand ist ja eigentlich so das Land der Fähren, der Nachtzüge und des Fliegens. Jetzt ist es nicht so unbedingt das Land, wo man hinreist und sich einen Mietwagen nimmt und irgendwie zigtausend Kilometer durch das Land fährt. Ihr habt es aber gemacht. Was sind für euch so die Vorteile dessen gewesen? Und ich meine, ihr habt natürlich die anderen Dinge auch gemacht, aber warum habt ihr euch dann trotzdem für ein Auto entschieden?
Auf unserer ersten Reise waren wir tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also mit Zügen vor allem, Minibussen, solchen Dingen. Ich glaube, einen oder anderen Flug haben wir auch gemacht. Und das hat auch super funktioniert, gar keine Frage. Aber beim zweiten Mal haben wir uns dann einen Mietwagen genommen. Und da haben wir gemerkt, okay, das Land können wir nochmal auf eine völlig andere Weise erkunden, wahrnehmen, weil wir von diesen üblichen Orten wegkommen, die die Hotspots für Touristen einfach sind und wo man sehr, sehr einfach überall mit Bussen und sowas hinkommt, aber dass es noch sehr, sehr viel mehr zu entdecken gibt.
Ja, und es war vor allem auch die Erfahrung aus dem ersten Mal, dass wir gemerkt haben, also jetzt kommen wir wieder zu unserem Lieblingsort, der ist so ein bisschen abgelegen, nicht nur ein bisschen abgelegen, er ist verdammt weit abgelegen und das ist total schön da, aber wir merkten so, okay, wenn wir da 2 Wochen sind und wir kommen selber einfach nicht vorwärts und hängen da so fest, dann ist es natürlich irgendwie anstrengend und kam man natürlich auf das klassische Motorbike, was dann doch viele machen in Thailand, zurückgreifen. Verkehrstechnisch ist es aber echt nicht der Ort dafür, um sich mit einem kleinen Baby da drauf zu setzen und permanent irgendwie rumzukurven. Also haben wir gesagt, wir probieren es mit dem Auto. Und dann waren wir eben auch schon auf Recherchereise beim zweiten Mal. Und wir hatten ein paar Inseln auf dem Schirm, die abgelegen sind, schwierig zu erreichen sind. Und dann haben wir gesagt, naja, wir sind ja viel flexibler, wenn wir mit dem Auto dorthin fahren und dann mit einem Longtailboat übersetzen, anstatt dass wir jetzt über 10 Stops irgendwie da mal am Hafen ankommen. Also genau, und das war so ein Ausprobieren. Und dann lief es halt hervorragend. Also viel, viel geiler als über diese klassischen touristischen Wege, weil wir eben selber wählen konnten, wo halten wir, wo wollen wir anhalten, was machen wir jetzt.
Ja, ist natürlich auch mit Kindern ist das natürlich auch deutlich entspannter. Ne? Ich merke das ja auch immer auf unseren Reisen. Also wir haben nur eins, aber einfach so, dass die Kleine schläft und wir können anhalten, wir können uns alles anschauen und es ist alles entspannt und diese Umgebungsgeräusche sind weniger. Das macht schon auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist aber allerdings Thailand, soweit ich mich erinnere, meine letzte Reise nach Thailand ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Die ist, also erstens ist sie vor Corona gewesen und da schon noch ein bisschen weiter her, hat sich sehr verändert. Aber damals war Thailand super chaotisch und auch der Straßenverkehr war jetzt nicht der sicherste. Wie hat sich das entwickelt? Wie ist das?
Ja, der Straßenverkehr ist natürlich anders, als man es jetzt von Deutschland gewohnt ist. Es ist Linksverkehr, damit muss man erstmal klarkommen. Und dann werden die Verkehrsregeln deutlich laxer ausgelegt, als es jetzt hier der Fall ist. Das heißt, wenn man da sich schwer mit tut, dass man auch mal auf beiden Seiten überholt wird beispielsweise oder solche Sachen, dann ist es sicherlich nicht die richtige Umgebung, um selber zu fahren. Aber wenn man sich daran gewöhnt, dass man eben ein bisschen flexibler das Ganze handhaben muss, auch selber, dann ist es eigentlich ziemlich entspannt.
Ja, bis auf Bangkok. Also da sind wir mittlerweile auch ganz gut reingekommen. Bangkok ist aber horrend anstrengend, weil es einfach vom Aufkommen her, von der Anzahl an Spuren her und dann auch dann tatsächlich dann der Geschwindigkeit, die man dort dann fahren muss, aber auf dem Navi auch überhaupt nicht erkennt, okay, soll ich jetzt eigentlich irgendwie diesen Flyover nehmen oder unter dem Ding durchfahren oder wo, und dann landest du plötzlich ganz woanders, dann fährst du 5-mal im Kreis und das sind schon Strecken dann landest du irgendwie in kleineren Staus. Also Bangkok ist mit Auto wirklich nicht empfehlenswert. Wir machen das auch immer nur zum Rausfahren oder dann wieder reinfahren, wobei wir tatsächlich auch dann eher so in Flughafenumgebung bleiben und dann, wenn wir in Bangkok sein wollen, das Auto einfach irgendwo parken und uns dann mit den Öffentlichen in Bangkok bewegen. Aber sonst ist es eigentlich gar nicht so viel, eigentlich ist das Fahren jetzt so auf Landstraßen und so in Thailand wirklich herzlich entspannt. Klar muss man wachsam sein. Wir haben so ein paar Regeln für uns aufgestellt, wo wir gemerkt haben, das wird zu heftig, sonst auf gar keinen Fall nach Einbruch der Dunkelheit fahren. Es sind einfach zu viele Leute, vor allem die Fußgänger, aber auch vor allem die Motorbikes, teilweise ohne Lichter unterwegs. Und wie du schon sagtest, tatsächlich ist Thailand verkehrstechnisch, hat es echt eine ganz, ganz hohe Unfallquote. Woran das liegt, ist ganz schwer zu sagen. Es ist nicht so, dass uns das permanent dort begegnen würde. Aber ich vermute, es ist eben vor allem dieses Nachtsfahren. Da passiert, glaube ich, verdammt viel. Und das lassen wir weg.
Ja, es sind auch viele Tiere einfach überall. Also das heißt, auf den Straßen ist was los. Und zwar nicht nur auf den Bürgersteigen, wenn es die denn gibt. Und ja, das ist uns dann zu gefährlich.
Genau. Und dann nicht übermüdet fahren. Also wir lassen es mittlerweile sein, dass wir jetzt nicht direkt ins Auto steigen, wenn wir vom Langstreckenflug in Bangkok ankommen. Das ist
Wir steigen ins Auto, aber fahren halt nur ein paar Kilometer bis zum nächsten Hotel in Flughafennähe und dann erholen wir uns erstmal von der Anreise. Das hat sich auf jeden Fall bewährt, da nicht direkt mehrere Stunden sich ins Auto zu setzen.
Ja.
Ja, aber sonst neben Bangkok sind die Städte wirklich recht überschaubar, ne? Und der Verkehr über Land, also das Allermeiste sind ja eher irgendwie LKWs, denen man dann begegnet. Es gibt jetzt man gerät auch kaum in Staus. Das ist eigentlich ganz schön. Also wenn man raus ist aus Bangkok, sind eigentlich noch nie in irgendeine Form von Stau geraten, irgendwo in Thailand, ob es im Norden, Süden, egal in welche Richtung es ging.
Okay, und Auto ganz normal bei, weiß ich nicht, einen dieser großen Plattformen irgendwie mieten, am Flughafen abholen, alle Versicherungen idealerweise mit dabei oder die Kreditkarte hat die Versicherung und dann gib ihm. Internationaler Führerschein, ist das wichtig?
Das ist absolut wichtig. Da wird man, vor allem wenn man in Grenznähe kommt, durchaus mal kontrolliert von Polizisten. Da gibt es dann manchmal Checkpoints und ein internationaler Führerschein ist auf jeden Fall notwendig.
Und auch wichtig bei der Buchung für den Mietwagen ist, dass man eine richtige Kreditkarte hat, wegen der Kautionsgeschichten, dass es keine Debitkarten sind.
Ja.
Das funktioniert nicht. Das kann vielleicht bei der Buchung im Internet funktionieren.
Das ist interessant, das wissen tatsächlich ganz viele nicht.
Ja, ja, das ist
super. Der Unterschied zwischen einer Debit-Kreditkarte, ich finde, da hat Visa und Mastercard, die haben sich da keinen großen Gefallen getan, als sie angefangen haben, diese Debitkarten halt irgendwie auszuhändigen und die Leute halt so richtig verwirren, weil wir ja heutzutage fast keine EC-Karten mehr haben, sondern immer nur Debit-Kreditkarten. Und man denkt dann, ich habe doch eine Kreditkarte, aber nein, das ist keine richtige Kreditkarte.
Da sollte da dann Kredit auch draufstehen.
Ja. Ja. Ja, das kann vor allem vor Ort dann blöd werden, ne? Also falls es geklappt hat und man steht dann da vor Ort und die checken dann ja alles nochmal gegen. Und dann heißt es ja, nee, du kriegst das Auto aber nicht, weil du hast gar keine Kreditkarte.
Genau, ja, wir buchen den Mietwagen
immer.
Da ist
halt auch wichtig, das ist, ja.
Also wir buchen den Mietwagen immer auch schon deutlich vorab hier auf so Buchungsplattformen, weil dann die Preise sehr gut sind und wir können eben dann auch die die Versicherung direkt auswählen, dass wir da keine Selbstbeteiligung am Ende haben, wenn irgendwas passieren sollte.
Ist so ein Auto ab Bangkok, es kommt natürlich immer, also solche Preise sind natürlich sehr, sehr dynamisch, aber wie liegen die Preise so in der Regel? Ihr seid ja meistens auch im Winter dort, ne? Also jetzt so Januar, Februar.
Ja, wir sind in der Hauptsaison dort und ich würde sagen, klar, die Preise schwanken, aber wir bezahlen so 500 bis 800 Euro pro Monat für ein gutes Auto, modernes Auto mit komplettem Versicherungspaket und ja.
Ja, und auch angemessen groß. Also wir sind mittlerweile ja zu viert, aber wir haben nie das Problem, dass wir da jetzt irgendwie, das Gepäck ist super verstaut im Kofferraum und also das funktioniert echt gut und wir haben bisher auch immer tolle Autos gekriegt. Also nicht, dass wir dachten so, boah, ey, der bricht uns jetzt hier irgendwie nach 500 Kilometern, bricht er uns ein, nie. Also die Autos hatten nie irgendeine Form von technischem irgendwas. Wir haben nie eine Panne gehabt, von daher easy.
Ja. Eine Sache, die mir, also jetzt für die Hörer ganz, ganz wichtig ist, wenn man so nicht so die Erfahrung hat mit Mietwagen und die mir immer wieder untergekommen ist von Leuten, die ich gehört habe, ist, dass die Kreditkarte immer halt auf den Hauptfahrer halt ausgestellt werden muss.
Ja.
Sonst hast du nämlich halt eben auch Probleme, ne? Also irgendwie, sagen wir mal, der Hauptkreditkarteninhaber, der möchte nur Beifahrer sein, dann kriegt man damit echt Probleme oftmals.
Ja. Ja, das stimmt total. Genauso wie man auch aufpassen muss, dass man natürlich, wenn mehrere fahren, auch alle vorher eintragen lässt oder dann vor Ort spätestens eintragen lässt. Ja. Das kann mit Zusatzgebühren verknüpft sein. Aber es ist ganz wichtig, weil im Falle einer Kontrolle hat man sonst nicht die passenden Dokumente. Und im Falle eines Unfalls wird es ganz schwer, weil dann greift die Versicherung nicht.
Genau, genau. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch von unserem heutigen Sponsor erzählen. Etwas, das für meine Reisen unverzichtbar geworden ist. Als Reisende sind wir ständig im öffentlichen WLAN-Netzwerken verbunden. Ihr kennt es vielleicht. Flughäfen, Hotels, Cafés. Aber jedes Mal, wenn ihr euch verbindet, sendet ihr eure Details an potenzielle Hacker. Und hier kommt ein VPN ins Spiel. Surfshark VPN erstellt einen sicheren Tunnel für eure Internetaktivitäten, verschlüsselt alles und verbirgt euren Standort. Ich reise viel, beruflich, führe Touren durch und erstelle weltweit Content. Ich bin täglich mit öffentlichem WLAN verbunden. Allein diesen Monat war ich in Südafrika, in Norwegen und in ein paar Tagen geht's nach Costa Rica. Am Flughafen lade ich Dinge hoch, checke E-Mails in Hotellobbys. Mit Surfshark kann ich sicher auf mein Banking- und Geschäftskonten zugreifen, ohne mir Sorgen um Datendiebstahl zu machen. Die Sicherheit ist unglaublich beruhigend. Und hier noch ein kleiner Bonus, den ich entdeckt habe, der jetzt nicht meine primäre Nutzung für VPN ist, aber wenn ich zu Hause bin zum Beispiel. Airlines nutzen dynamische Preisgestaltungen basierend auf eurem Standort. Vielleicht wisst ihr das schon. Sie gehen davon aus, dass Reisende aus wohlhabenderen Ländern, darunter zählt Deutschland auf jeden Fall, mehr zahlen können. Also kostet derselbe Flug vielleicht 400 Euro mehr, wenn er von London statt von Bangkok gebucht wird. Mir ist das zum Beispiel extrem aufgefallen in Südafrika. Wenn ich den Flug in Deutschland buche, dann ist er deutlich teurer, manchmal sogar doppelt so teuer, als wenn ich ihn von Johannesburg aus buche. Mit Surfshark kann ich mich mit Servern in verschiedenen Ländern verbinden, um Preise zu vergleichen. Ich habe so schon wirklich hunderte von Euros bei Langstreckenflügen gespart und das völlig legitim. Also das ist auf jeden Fall ein weiterer großer Vorteil für einen VPN. Surfshark schützt übrigens auch unbegrenzt viele Geräte mit nur einem Account, hat über 3000 Server in mehr als 100 Ländern und befolgt eine strikte No-Logs-Richtlinie. Außerdem bieten sie Antivirus und Identitätsüberwachung an, was echt ein ganz großer Vorteil ist, damit ihr sehen könnt, wann wo eure E-Mail-Adressen geleakt worden sind und welche Passwörter sicher und nicht sicher sind. Also, wenn ihr demnächst vielleicht länger unterwegs seid oder eine Reise macht oder mehrmals im Jahr unterwegs in Hotels und Lobbys und öffentlichen WLANs unterwegs seid, das lohnt sich übrigens auch schon innerhalb von Deutschland oder der EU. Holt euch 4 extra Monate kostenlos unter surfshark.com/OTP oder nutzt den Code OTP beim Checkout. Das ist surfshark.com/OTP oder Code OTP für 4 extra Monate Schutz. Lass uns mal über euren Roadtrip jetzt mal so ein bisschen sprechen. Und dann sprechen wir auch gleich über eure tollen Lieblingsorte, die euch immer wieder nach Thailand ziehen. Wo geht's lang?
Ja, wo geht's lang?
Was könnt ihr empfehlen? Wie ist die Route?
Wir haben ja jetzt schon mehrere gemacht, ne? Eigentlich können wir fast alles empfehlen, aber mit welchem fangen wir an?
Wir sind dadurch, dass wir den Inselguide Thailand gemacht haben und da immer wieder auch nachrecherchieren, natürlich viel an den Küsten unterwegs, um dann Inseln zu besuchen, die wir schon kennen, aber manchmal auch noch unbekannte Inseln zu erreichen. Und das funktioniert super. Man kommt ja nicht auf alle Inseln mit dem Auto, was ja auch sehr schön ist, dass es autofreie Inseln gibt, viele sogar. Da kann man das Auto dann einfach auf Parkplätzen am Hafen direkt abstellen. Da wird es dann auch bewacht, da bezahlt man ein paar Baht. Das ist nicht viel. Dann, solange wie man dann auf der Insel ist, kommt zurück, bezahlt und kann wieder weiterfahren. Das ist also eine der Sachen, die auf jeden Fall immer gut funktioniert, an den Küsten entlang, also ganz runter bis Richtung Malaysia kommt man wunderbar, oder auch Richtung Kambodscha. Da waren wir auf jeden Fall schon sehr viel unterwegs und haben dabei dann auch sehr viele tolle Orte entdeckt, wo man sonst einfach vorbeifährt.
Ja, also eine unserer Lieblingsrouten geht auf jeden Fall Richtung Süden, da nach Chupong runter. Das ist so ein bisschen ein Übergangspunkt, um dann auf die Golfinseln zu kommen, Koh Phangan, Koh Samui und Koh Tao. Das haben wir jetzt bisher nie gemacht, aber das ist eine super schöne Region und da haben wir gemerkt, also ohne Auto würden wir das überhaupt gar nicht fassen können, was man da alles machen kann. Du bist an der Küste, hast aber zeitgleich schon die Berge im Rücken und kannst echt super schöne Höhlen entdecken, dann in ganz entspannten Dörfern unterwegs sein und die Leute, klassischerweise landen die ja immer nur am Fährhafen und gehen dann rüber nach Koh Phangan, Koh Samui und Koh Tao. Und deswegen gibt es dort gar nicht so viel internationalen Tourismus, aber mega viel thailändischen Tourismus. Und da hat sich eine sehr, sehr schöne, nachhaltige touristische Szene aufgebaut, die eben dann mit so einem eigenen Gefährt kann man die mega gut auch erkunden.
Genau,
wir gucken mal. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, weil ich bin ja auch viel so hier, ich glaube Surat Thani ist so der Ort, wo halt die meisten Leute auf die Inseln reisen. Ne? Da gibt es ja diese ganzen Schnellfähren und so. Und tatsächlich ist es so, dass ich da halt mit dem Bus hingefahren bin, da ausgestiegen bin, auf eine Fähre gestiegen bin und dann war ich auf einer Insel. Ne? Dieses Ganze dazwischen, das fehlt halt komplett.
Genau,
Ich hab dich unterbrochen, Johannes. Was wolltest du sagen?
Weiß ich nicht mehr. Aber du hast völlig recht. Wir gucken manchmal einfach dann auf Google Maps und schauen so die Strecke entlang und zoomen da rein. Und dann finden wir ganz viele Orte, die einem einfach sonst nicht angezeigt werden. Und checken die mal aus. Und da sind einfach tolle Entdeckungen dabei, die so völlig unter dem internationalen touristischen Radar laufen.
Ja, wir waren zum Beispiel dort in der Ecke in so einer mega Höhle. Die war halt, da war unten ein Kloster und dann konnte man da hoch den Berg. Und okay, klar, am Ende, so ganz wussten wir auch nicht, wie lange wir da eigentlich hochlaufen. Es stellte sich heraus, war gar nicht so kurz. Aber es hat sich dann so krass gelohnt. Wir waren oben allein in einer Tropfsteinhöhle angekommen, von einem riesigen Ausmaß. Es hat keinen Eintritt, nichts gekostet. Und dann war es auch noch so besonders speziell, weil es gab ja nicht mal eine Beleuchtung. Also wir sind in so eine dunkle Höhle rein gelaufen. Am Anfang saßt du dann noch und dann haben wir uns so vorsichtig irgendwie dann mit unseren eigenen Handytaschenlampen vorgetastet. Also das war ein irrer Spot. Also total geil. Hätten wir nie gefunden, wenn wir nicht selbst gefahren wären.
Und halt tatsächlich vollkommen allein, also auch ohne irgendwelche Begleiter, die jetzt vom Kloster ausgekommen wären. Und das hat natürlich ein ganz anderes Entdeckergefühl, wenn man dann da unterwegs ist und sich sowas selbst erarbeitet, als wenn man jetzt eine geführte Tour beispielsweise macht.
Ja, das war in der Gegend um Chupong oder wo war das?
Ja, genau. Diese Gegend um Chupon ist wirklich ganz, ganz, ganz also, empfehlenswert, muss man sagen. Die geht so krass unter. Vielleicht auch okay so, aber persönlich empfehlen wir sie allen, die irgendwie Bock auf Thailand haben und mal so ein bisschen was abseits von dem klassischen Nordthailand, was ja dann doch viele dann machen, wenn sie auf dem Festland sind. Weil es eben kulturell, aber auch landschaftlich und von den Leuten her auch unglaublich freundlich.
Ja, und auch kulinarisch super. Also gibt tolle Restaurants überall.
Und die sind alle sehr, weil sie den internationalen Tourismus nicht gewohnt sind, empfehlen sie einem halt auch alles, was sie sich untereinander empfehlen. Also das heißt, man kommt so an so wahnsinnige, ja, jetzt kommt dieses authentisch, aber die Lokale, in denen du landest, die wenigsten, als wir das erste Mal, glaube ich, vor 6 Jahren da waren, hatte niemand irgendeine englische Karte. Es war alles Thai. Und dann haben wir halt irgendwie auf irgendwas gezeigt und gedacht, so, okay, mal gucken. Oder wir haben auf die Gerichte gezeigt, die wir gesehen haben bei den anderen auf dem Tisch. Als wir jetzt vorletzte Winter gewesen, ne, wo wir da waren, da merktest du, okay, so langsam hat sich's ein bisschen verändert. Viele von diesen kleinen Lokalen haben jetzt auch eine englische Karte mit eingeführt. Vielleicht haben wir so begeistert geredet, dass jetzt ein paar gekommen sind.
Ihr habt zu viel Werbung gemacht. Jetzt habt ihr auch noch einen Guide geschrieben. Mhm. Muss ich sagen, ich habe viele, sehr, sehr viele unbekannte, für mich unbekannte Orte in eurem Buch entdeckt. Ihr habt ja wirklich krass viele Inseln besucht. Und viele von denen sind ja unbewohnt, wo man halt irgendwie wirklich nur mit so einem kleinen Bötchen hinkommt und man alleine irgendwie unterwegs ist. Also das ist schon wahnsinnig interessant gewesen. Und ich finde halt auch, man muss auch dazu sagen, ihr wisst es natürlich, aber wir kommen ja jetzt so langsam, wenn man da Chupon ist und weiter südlich, ist ja mal in diesem muslimischen Bereich Thailands. Im Norden ist ja buddhistisch. Und mir ist einmal ein Riesen-Fauxpas passiert, irgendwo in der Nähe von Krabi. Ich wollte unbedingt Fried Rice with Mu. Mu ist Schwein haben. Und ich hatte, erstens ist es wirklich schon sehr lange her, so 15 Jahre. Ich hatte einen Kater von irgendeiner Party und ich wollte einfach Fried Rice with Mu. Und ich bin diese ganzen Lokale langgelaufen und gesagt, kann ja nicht sein, dass ihr hier keinen Fried Rice with Mu habt. Und die so, nein, with Goong, with Guy, aber kein Mu. My Dai. Und ich so, ja, kann ja irgendwie nicht sein. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben, habe irgendwas anderes gegessen. Irgendeine Partei wahrscheinlich. Und Tage später fällt mir irgendwann ein, so, alter Sebastian, bist du Reiseblogger. Wie peinlich ist das denn? Dass ja alle muslimisch sind, halt eben alle kein Schwein essen. Das ist so eine meiner größten Reise-Fauxpas, in dem Sinne so kulturell gesehen, dass ich das einfach nicht gecheckt habe, wo ich eigentlich gerade bin. Weil ich bin ja in Thailand, aber das ist einfach so unterschiedlich. Dieses Land ist auch sehr, sehr abwechslungsreich.
Mhm. Absolut, das stimmt. Und ja, genau. Und man manchmal, ich glaube, so vor allem so ab Krabi geht das ja auch schon los, dass man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass das dann schon kulturell, religiös einen anderen Einfluss hat.
Ja. Was gibt's noch so weiter so in dieser Gegend da im Süden, so was so besonders hängen geblieben ist bei euch? Ich bin auch gleich sehr, sehr gespannt auf eure Lieblingsorte und wo die sind.
Ja. Es gibt,
kannst mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht.
Was man in Thailand wirklich an vielen Orten findet, sind sehr, sehr skurrile Attraktionen. Also in Chumphon zum Beispiel gibt es eine Art Themenpark, auch direkt am Highway. Wird als Themenpark bezeichnet. Da geht es um Klos. Also da hat irgendjemand angefangen, riesige Klos, kleine Klos, alles wird aus Klos gebaut. Man kann durchklettern, man kann auf Bäumen irgendwie, da sind Installationen. Also es ist ein unglaublich skurriler Ort, sehr, sehr lustig. Auch komplett nur für Thai-Gäste irgendwie gebaut. Und das ist einfach unglaublich witzig, wenn man da einfach mal anhält an der Straße und dann so etwas entdeckt, was ein ganz anderes Highlight zwischendurch ist und auch gerade jetzt als Familie natürlich so eine längere Fahrt auch wirklich sehr schön auflockert.
Im Café, dort sitzt man dann auf Klos.
Da würde mich ja die japanische Ecke so ein bisschen... Ja, okay. Die japanische Ecke würde mich da interessieren. Ja.
Hier ist wie so eine Art Open-Air-Museum für Klos. Also ja, also da sind echt sehr, sehr viele kreative Menschen, was man gar nicht so mitbekommt, die dann irgendwie auch den Raum haben, dann sowas umzusetzen. Also es ist sehr witzig. Es gibt noch einen anderen Ort, der ähnlich faszinierend war, den wir witzigerweise jahrelang immer an der Autobahn vorbeigefahren sind. Und was du von der Autobahn aus siehst, sind so, ja, riesige Transformer-Figuren. Als wären sie aus dem Film gekommen. Aber nochmal irgendwie gefühlt um das Zehnfache an Größe. Und wir dachten immer so, okay, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Und letztes Mal haben wir uns dann endlich mal, sind wir da mal reingefahren und haben gesagt, okay, was auch immer es ist, wir müssen es jetzt anschauen. Und dann landeten wir in einem riesigen Skulpturenpark aus, wo jemand aus Altmetall und Schrott unglaubliche Figuren hergestellt hat. Also wirklich so 10 Meter hoch mindestens. Das war dann auch irgendwie so ein riesiges Areal, was wir da entdeckt haben.
Ja, also wo auch Werkstätten dabei sind, wo die auch die ganze Zeit weiter dran arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie die sich finanzieren. Sind wirklich unzählige Figuren von ganz klein bis riesig und ja, man bezahlt da ein paar Baht auch nur, um sich das anschauen zu können und ganz faszinierend.
Ja, also vor allem irgendwie auch, wenn man jetzt
Transformer auch kennt. Aber jetzt sind die Thailänder ja auch, aber jetzt sind die ja auch sehr themenkonzentriert, ne? Also so also es gibt ja Katzencafés, Hundecafés, irgendwelche anderen Tierecafés. Es gibt Restaurants voller Penisse. Es gibt, ich weiß es nicht. Also das ist ja wirklich super skurril und halt eben sehr viel künstlerische Freiheit.
Ja.
Viel Interpretationsbedarf. Das finde ich aber schon sehr interessant.
Genau. Und das gibt's eben dann halt auch vom Land genauso, ne? Also das die können sich da wahnsinnig krass rein vertiefen und dann solche Projekte umsetzen. Also ganz spannend.
Ja, jetzt kommen wir mal zu euren Lieblingsorten. Ich bin so gespannt, ich kann es selber nicht abwarten. Ich bin wirklich gespannt, welche das sind. Was zieht euch jährlich seit vielen, vielen Jahren nach Thailand?
Ja, soll ich was sagen?
Ja. Oder ist das ein Geheimnis?
Nein, das ist kein Geheimnis. Tatsächlich, also jetzt erstmal kommt der große Aha gleich, wenn wir sagen, es ist Koh Chang. Koh Chang oben bei Trat tatsächlich. Aha. So, ja, genau. So, und wir haben auf Koh Chang, sind wir auch erstmal gelandet beim ersten Mal und dachten auch so, aha, okay, hatte uns jetzt nicht so gepackt. Dann haben wir uns einen Wagen genommen und sind rumgekurft auf der Insel. Die ist ja auch gar nicht so klein. Das ist ja
die zweitgrößte
oder drittgrößte Insel Thailands. Sie ist definitiv touristisch mega bekannt. Sie hat aber total Glück, weil sie die Flughafenpläne vor vielen Jahren gecancelt haben. Und deswegen ist die Anreise aus Bangkok jetzt nicht ganz, weiß ich, nicht so mega komfortabel, wie wenn du nach Koh Samui oder Phuket willst, ne? Und dort sind wir dann gefahren und sind irgendwelchen so Aufklebern gefolgt. Da stand Long Beach drauf. Long Beach mit so ein paar Hippie-Blumen. Und diese Aufkleber, da dachten wir, okay, was kommt denn da jetzt eigentlich? Weil weder konntest du im Reiseführer noch wirklich im Internet dem entnehmen, dass da noch irgendwas kommt auf der Seite der Insel. Also es wurde immer weniger und weniger, dann hörten die Häuser auch auf und
die Straße wurde immer schlechter, irgendwie teilweise weggerissen.
Genau, und wir fuhren aber weiter, weil wir dachten, naja, irgendwann muss jetzt dieses Long Beach ja nun aber eigentlich noch kommen. Weil die Aufkleber kamen auch immer, die blieben irgendwie auf den Straßenschildern. Und dann sind wir tatsächlich einmal auf der ganz anderen Seite im Südosten der Insel gelandet. Und dann parkt man dort dann ist man auf so einem Hügel und dann siehst du schon von oben, gehst du so von den Treppen, siehst du schon so, oh wow, krass. Also du hast so dieses türkisene Blau, was sich auf einmal auftut vom Wasser und siehst aber auch sofort, okay, der Ort hier ist, der ist echt ultra alternativ. Also es sind alles die Toiletten oben, es ist alles offen. Also du kannst schon die Tür zumachen, ne? Aber von oben ist es dann halt offen. Also sehr naturnah und sehr verwachsen mit dem Dschungel. Und dann, ja, dann kamen wir unten an und rechts tat sich so, dass es wird das Treehouse genannt, weil es halt quasi über dem Meer aus so einem Holzvorsprung gebaut ist. Sitzt einfach dort, ganz viele Menschen saßen dort, aßen, tranken in entspannter Atmosphäre. Und dann zur rechten Seite tun sich einfache Holzhütten auf. Also so wirklich so richtig klassisch, wie man das von Thailand von vor 30, 40 Jahren, so eine Holzhütte am Strand. Und das war dann nun da. Und wir so, okay, wow, das ist schon krass geil. Plus, das ist landschaftlich der schönste Strand der gesamten Insel ist. Kilometerlang so schön geschwungen in so einer Bucht und das Ganze endet dann mit so leichten Hügeln auf rechts und linker Seite, palmgesäumt, ja, und dann
ohne jegliche andere Unterkunft dort. Also es ist ja der einzige Platz, wo man auch dann bleiben kann oder ein Restaurant findet. Und dann?
Wir haben uns sofort verliebt. Also wir haben sofort das andere Ding gecancelt, storniert, sind umgezogen in diese super simple Holzhütte mit eigentlich, also irgendeiner Art, nicht mal einer richtigen Matratze. Du hast kein eigenes Klo, gar nichts. Du läufst den Hügel hinauf, um dann die Gemeinschaftstoiletten zu benutzen.
Es gibt keinen Strom, außer abends, wenn mal der Generator angeworfen wird für ein paar Stunden.
Ja, aber dann, also das heißt Strom, dann hast du eine kleine Glühbirne, ne? Du kannst auch in deiner Hütte dein Handy nicht laden und dein Handy kannst du auch erst ab 18 Uhr laden, wenn der Generator im Restaurant angeworfen wird. Es gibt eigentlich keinen Handyempfang dort und wir fanden es einfach nur geil. Also es ist weil es war, du musst nicht mal die Tür zumachen und die ganze Zeit, du schaust raus, wenn du morgens aufwachst, hast irgendwie das Meer direkt vor der Tür, dann springen dir da Affen durch die Gegend, gerade wenn vor allem so das alles wieder ein bisschen ruhiger wird, weil die Tagesgäste weg sind und dann nur irgendwie die 5, 6 Leute, die sich da in den Hütten einquartieren, bleiben. Und dann siehst du morgens irgendwie die Affen da in den Bäumen rumspringen und wir haben uns arg verliebt. Passenderweise hat es dann auch mit unseren Kindern immer gut gepasst, dass die sich da auch so mega wohlgefühlt haben. Wir haben dann die Leute jedes Mal wieder getroffen. Das hat wahrscheinlich auch irgendwie dazu geführt, dass es waren einfach so wahnsinnig nette Menschen dort, also die Betreiber sowieso, aber dann auch die Gäste, die dort regelmäßig hinkamen, so dass man dann so nach dem zweiten, dritten Jahr dachte, oh geil, und jetzt treffen wir die halt einfach irgendwie wieder, obwohl sich niemand miteinander abspricht. Und dann waren das Japaner, die dorthin kamen, aber auch aus Deutschland, eine Britin, die dort immer ihren Winter verbrachte. Und das hat sich so als Spot für uns, wo wir wissen, hey, wir fühlen uns da wohl, kriegen gleichzeitig so dieses ultimative, ja, schon Postkarten-Feeling, aber nicht mit den Annehmlichkeiten einer Postkarte, was für uns aber total gut passt und vielleicht auch deshalb einfach der Ort noch nicht überlaufen ist, immer noch nicht, obwohl wir stetig Werbung machen.
Aber das erinnert mich so ein bisschen an so einen Ort, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie er hieß, Tonsai Beach oder so, glaube ich, in der Nähe von Krabi. Da war ich ja so vor 20 Jahren und dann hat er sich über ganz, ganz kurzer Zeit so krass entwickelt. Aber es hört sich so an wie dieses Ursprüngliche, ne? So für 5 Euro die Nacht, eine kleine Holzhütte direkt am Strand mit geilen Säften und geiles Essen. Ich habe gesehen, The Fuck You Bar gibt's da und genau so einen Stil gab's früher halt eben in Tonsai halt eben auch. Ich habe jetzt gerade nebenbei mir die Toilettenhäuschen und so weiter alles angeschaut, was du so erzählt hast. Das ist halt eben, ja, sieht sehr, sehr schön aus.
Ja, genau.
Genau, das wurde irgendwie in den 90ern angefangen. Ich glaube damals sogar von einer Deutschen, die das aufgebaut hat. Und hat natürlich über die Jahre diverse Veränderungen erfahren.
Aber positive in dem Sinne auch. Also es war tatsächlich in den 90ern und auch in den Anfang der 2000ern hochgradig verrufen als krasseste Drogenparty-Location. Also einigen, die da schon länger unterwegs ist, denen ist das bekannt, der Ort. Dann wurde der auch zeitweise geschlossen aufgrund des hohen Drogenkonsums. Und dann hat aber einer der Mitarbeiter das Teil wieder aufgemacht. Also das heißt, der Joe, der das heute betreibt, der kennt diesen Ort auch schon seit eh und je. Und es ist ganz, und es hat sich sehr schön entwickelt in dem Fall. So, und dann hat der Teil der Insel da unten, der hat einfach noch keine Stromversorgung. Und das macht es dann schwierig für alle anderen, irgendwas anderes dort aufzumachen, weil, ja gut, die meisten wollen halt natürlich irgendwie dann eine gewisse Form von Komfort. Und das rettet dieses Long Beach so, wie wir es schätzen, rettet es das irgendwie.
Jedes Mal, wenn wir dorthin fahren, zittern wir ein bisschen. Ist es noch so, weil man tatsächlich die Betreiber auch nicht richtig erreichen kann? Also man kann nicht so richtig vorher mal eine E-Mail schicken und sagen, wir kommen dann und dann, kannst du uns das reservieren oder so. Von daher ist es immer wieder ein leichtes Zittern. Gibt es den Ort noch so? Ist es noch beim Gleichen geblieben? Liegen die Strommasten immer noch neben der Straße und vergammeln dort? Oder wurden sie jetzt mittlerweile aufgestellt? Also da ist es auch immer eine gewisse Unsicherheit, was draus wird und was draus geworden ist.
Ja, Koh Chang, ich erinnere mich noch, ich habe ja mal so ein Dreivierteljahr in Bangkok gelebt. Das war oft gerne mal so ein Ort, wo man für ein Wochenende hingefahren ist, war allerdings immer mit einer wahnsinnig langen Anreise verbunden. Du hast es ja gerade schon einmal ganz kurz angesprochen, Flughafenpläne wurden über Bord damals geworfen. Der nächste große Flughafen ist, glaube ich, Pattaya
und Trat gibt es auch einen.
Ah, okay.
Ja, Trat ist tatsächlich okay. Nicht so weit.
Früher
weg.
Ist man halt eben einen mega langen Roadtrip hat man da halt hingemacht, ist da halt hingefahren. Wie kommt man da jetzt am besten hin? Also ihr fahrt meistens von Bangkok aus und nehmt dann die Fähre oder wie macht ihr das?
Ja, genau, es gibt eine Autofähre. Das ist alles sehr gut organisiert. Da steht man dann manchmal eine halbe Stunde an, bis man dann auf die Fähre kommt. Aber das ist gar kein Problem. Da ist man dann so 5 bis 7 Stunden, würde ich sagen, unterwegs von Bangkok aus, je nachdem, von wo man startet und je nach Verkehr. Das ist die Art und Weise, wie wir das machen. Es gibt aber auch Busse, die einen dann direkt auf die Insel bringen, die man in Bangkok buchen kann, wenn man mit Öffentlichen unterwegs ist. Oder eben auch einen Flug, einen Inlandsflug nach Trat. Und von dort aus gibt es dann auch Minibusse, die einen auf die Insel bringen.
Aber es dauert. Also egal, welches Verkehrsmittel man wählt, auch wenn man den Flug wählt, weil plus Anreise zum Flughafen und dieses Ganze drumherum, was man beim Fliegen ja hat, dieses längere Warten und so weiter. Letztendlich ist man nicht so viel schneller, ob man da jetzt fliegt. Plus, dass man sich jetzt bei der kurzen Flugstrecke, also das ist ja irgendwie abgehoben und gelandet, natürlich auch fragen muss, ob das ökologisch jetzt wirklich so viel Sinn macht. Genau, und
ja, klar.
Deswegen, die Anreise ist eigentlich ist lang. Am Wochenende merkt man es auch immer, diesen Wochenendverkehr aus Bangkok, das merkst du total. Und auch zur Hochsaison, aber tatsächlich ist Koh Chang, es ist halt eine super schöne Insel, das muss man auch einfach sagen. Also sie hat halt diesen krassen, undurchdringlichen Dschungel in der Mitte mit diesen Bergen und das macht es besonders und auch insofern, das ist auch mittlerweile alles naturparksmäßig geschützt. Also da kann auch nicht wild irgendwie jetzt plötzlich Straßen querfeld eingeschlagen werden. Dadurch hat man aber touristische Hotspots, vor allem im Westen der Insel. Und wenn du auf die andere Seite gehst, hast du so ein ganz anderes, ruhiges Koh Chang. Und diese beiden Möglichkeiten sind aber auch ganz reizvoll.
Also weil wir waren ja auch. Der Tourismus vor Ort ist das hauptsächlich, wir haben eine kleine Verzögerung in der Leitung, merke ich immer wieder. Der Tourismus vor Ort, ist das Einheimische, also Thailänder oder viele internationale Gäste?
Beides. Ist total gemischt.
Ja. Okay. Aber in der Hauptsaison sind natürlich viele internationale Gäste auf der Westseite, da wo sich die meisten Strände befinden. Und das ist schon ein sehr, sehr ausgebauter Tourismus, wo wir immer mal wieder hinfahren, aber dann auch sehr, sehr froh sind, wenn wir wieder auf die andere Seite der Insel fahren, wo es eben einheimische Siedlungen einfach gibt und deutlich weniger Strände, weil dann eben eher Mangroven dort wachsen.
Ja, und aber auf jeden Fall braucht es ein Auto für Koh Chang?
Es braucht ein Fortbewegungsmittel, ja. Also es gibt diese Sammelbusse, da kann man sich im Westen gut mit fortbewegen. Wenn man jetzt, aber sobald man in den Osten möchte, sind die sehr rar gesät. Das heißt, da musst du schon schauen, okay, irgendwie morgens und abends vielleicht mal ein oder du bist eine Gruppe und kannst dir das irgendwie organisieren. Aber es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also es gibt tatsächlich jetzt keine Form von Bus oder sowas. Und wenn man, ja, also und vor allem, wenn man dann auch im Osten dann mal vielleicht irgendwie so ein bisschen in die Orte rein möchte oder dann weiter in den Dschungel oder mal einen Ausflug zu einem Wasserfall machen möchte oder sowas, ist das ohne eigenes Verkehrsmittel nicht möglich. Die meisten nehmen sich natürlich einen Motorroller. Ja, das muss man wagen wollen. Ich würde vermuten, Koh Phangan ist noch mal ein bisschen heftiger vom Verkehr. Aber es gibt auch tatsächlich nicht ganz wenig Unfälle bei den Touristen dann auf Koh Chang mit den Motorrollern.
Ja, der Verkehr ist dann doch recht schnell.
Und alle kommen mit einem mit einem Thailand-Tattoo wieder zurück an der Wade.
Ja, mindestens das. Also wir haben auch leider schon einige gesehen, dann also Unfälle, die passiert sind. Es verleitet einfach zu sehr, dass man da nicht richtig aufmerksam ist. Und weil die Insel aber so groß ist, gibt es dort halt aber einen normalen Autoverkehr plus wirklich halt auch so einen LKW-Verkehr. Das ist
Jetzt haben wir Koh Chang einmal angesprochen. Es gibt aber noch, du hast gesagt, du hast zwei Orte, die immer wieder zurückziehen, die ihr immer besucht. Was ist der zweite?
Der zweite, ich glaube, der ist einfach, das ist eine Farm. Es ist eine Pferdefarm in der Nähe von Lopburi, also nördlich von Bangkok. Und das ist jetzt auch so, okay, why eigentlich? Wir haben diesen Ort irgendwie auch damals beim ersten Mal entdeckt. Da hatten sie gerade so zwei kleine Gästehäuser aufgebaut auf ihrer Pferdefarm. Eine größere thailändische Familie, die dort irgendwie mit Großeltern und dann noch Bruder und so leben. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war auch diese totale Entspannung, dieser irgendwie, und dann dieser Platz mit den Tieren und diese Herzlichkeit. Also wir sind nach wie vor mit denen einfach in Kontakt geblieben. Die haben auch Kinder, die immer so mäßig, also die irgendwie immer totales Interesse aneinander haben, aber dann diese Sprachbarriere irgendwie immer dazwischen steht. Und ich kann es gar nicht genau sagen, warum wir da so...
Es ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Sache, weshalb wir dort das immer wieder uns hinzieht. Die Menschen dort sind einfach so freundlich, dass sie uns auch immer wieder auf irgendwelche Feste dann mitnehmen. Dann hinten auf den Traktor mit drauf und dann wird da irgendwo zum Dorffest gefahren. Also da haben wir so viele tolle Erlebnisse gehabt und ich glaube, dass es auch für andere Menschen dort fantastisch ist, vor allem, wenn man eben mit Kindern unterwegs ist, weil es gibt viele Tiere, es gibt Pferde, auf denen man reiten kann, es gibt Wasserbüffel, kleine Babyziegen hatten wir beim letzten Mal, Hunde, Hühner, Katzen. Also da ist wirklich auch für Kinder viel einfach, die laufen da halt überall rum. In einem Jahr gab es Schweine dann, die dann überall rumlagen und mit denen man da die man irgendwie kraulen konnte. Also es ist irgendwie ein ganz netter Ort, gar nicht spektakulär jetzt und sicherlich auch nicht für alle was, aber für uns dann doch auch durch die persönlichen Beziehungen eben zu den Menschen immer wieder einer unserer.
Ja, wir wurden so mitgenommen, also so integriert, ne? Also ich glaube, das war das, was uns dann so, dass halt irgendwie die Mutter dann irgendwie, also zeitweise waren wir dann auch die einzigen Gäste, dann hat halt die Mutter angefangen für uns zu kochen oder eben, dass wir mitgenommen worden sind auf so Feste oder hey, am Sonntagmorgen, da ist so ein Büffelmarkt und wollt ihr nicht mal den Büffelmarkt sehen? Also und auch die Kinder, also die werden dann halt ganz viel integriert in die ganzen Aktivitäten, die die anderen machen. Dann sind da ganz viel Schulklassen aus Bangkok kommen dorthin. um dann halt so einen Naturtag zu machen. Und dann wird da irgendwie getöpfert und irgendwelche Schnitzeljagden gemacht. Und unsere Kinder durften immer mitmachen. Also so, das war irgendwie immer so nett. Also dass man nicht so, okay, ihr seid irgendwie Gäste von außerhalb oder sowas und wir haben hier noch parallel was, sondern man wurde so komplett mitintegriert in deren Leben. Und das hat es so, hat uns so, ja, dazu bewegt, irgendwie immer wieder hinfahren zu wollen, um auch zu schauen, was sich verändert hat und wie es ihnen geht, ne? Weil es auch, die haben ja angefangen, gerade als wir es zufälligerweise entdeckten. Und dann mittlerweile gibt es einen Pool dort, dann haben sie einen riesen Sandbereich aufgemacht, dann haben sie noch ein Baumhaus für Kinder gebaut. Also und diese Veränderung und Weiterentwicklung auch zu sehen, das ist irgendwie, ja, ist schön und freut uns auch, dass es so gut angenommen wird. Tatsächlich aber lokal, international.
Ja, das ist auch so eine indirekte Unterstützung, ne?
Mm. Ja, und international kann man es tatsächlich gar nicht mehr buchen. Die sind irgendwann von Booking rausgegangen, weil es denen zu teuer war, glaube ich. Und jetzt ist es halt, wenn wir dort ankommen, sind wir eigentlich immer die einzig fremden Gäste. Alles andere sind thailändische Wochenendgäste, die sich ihr Natur-Weekend quasi von Bangkok aus dann machen.
Wir nutzen es auch als, als letzten Punkt unserer Reise, weil wir von dort aus in der Regel dann direkt zum Flughafen fahren. Das sind dann so 2,5 Stunden circa Fahrt und dadurch müssen wir nicht nochmal nach Bangkok und da übernachten, sondern können dann einfach relativ einfach direkt zum Flughafen fahren, einen Mietwagen abgeben und in ein Flugzeug steigen.
Werbung. Ich sitze hier im Hotel in San José in Costa Rica nach 10 Tagen im Dschungel. Und so sehr ich Abenteuer liebe, weißt du, worauf ich mich jetzt am meisten freue? Neben meiner Familie natürlich. Auf mein eigenes Bett zu Hause. Nirgendwo schlafe ich so gut wie zu Hause. Seit über 4 Jahren schlafe ich auf einer Emma Elite Airgrid Matratze. Und ich kann dir sagen, das macht einfach den Unterschied. Die Matratze ist schon 3-mal mit mir umgezogen. Dieses schwerelose Gefühl, die perfekte Temperatur, egal ob Sommerhitze oder Winterkälte, genau das vermisse ich, wenn ich unterwegs bin. Selbst unser Gästebett hat eine Emma-Matratze und wirklich jeder, der bei uns schläft, schwärmt davon. Gerade ist Herbst-Sale und es gibt bis zu 50% auf viele Produkte. Mit unserem Code OFFTHEPATH sparst du nochmal 5% extra. Dazu kommen 100 Nächte Probeschlafen, kostenlose Lieferung und sogar die kostenlose Abholung, falls es nicht passen sollte. Am Ende kannst du meiner Meinung nach nur gewinnen. Entweder du gibst sie zurück oder du schläfst in Zukunft einfach besser. Und guter Schlaf ist einfach unbezahlbar. Also, klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sicher dir deine Emma-Matratze mit dem Code OFFTHEPATH.
Werbung Ende. Okay. Jetzt habt ihr ja schon so unglaublich viele Reisen dort gemacht, so viele Roadtrips. Jetzt haben wir auch ein bisschen so die Küste und die Inseln jetzt uns besprochen. Koh Chang, was ja halt auch schon so an der Grenze zu Kambodscha liegt. Ja. Welche anderen Regionen könnt ihr noch so empfehlen, die bei euch irgendwie so einen besonderen Platz im Herzen haben?
Ja, wir sind dann auch mal da Richtung Nordosten gefahren, also an die Grenze zu Laos und Kambodscha. Dazu muss man sagen, man darf mit dem Auto nie über die Grenze fahren. Schade. Ich glaube, das ist, aber das darf man nicht. Also es gibt keinen einzigen Mietwagenanbieter in Thailand, der einem den Grenzübertritt erlaubt. Und dann waren wir eben auch mal oben im Nordosten unterwegs. Das war schön, das war sehr entspannend. Da ist man dann an so am Fluss auch.
Am Mekong unterwegs, auch ein sehr, sehr schöner Fluss. Man kann dann immer nach Laos rüberschauen. Ja, ganz viele antike Tempelanlagen, die halt deutlich weniger besucht sind als jetzt die Tempel in Ayutthaya beispielsweise oder auch Angkor Wat in Kambodscha, aber ganz ähnlich sind. Vielleicht nicht immer so groß, aber durch die Abgeschiedenheit dann trotzdem oft ein beeindruckenderes Erlebnis.
Und wir hatten auch beim letzten Mal haben wir dann die Region um Bangkok mal so ein bisschen mehr erkundet mit dem Auto auch. Und das ist auch super spannend und schön. Also es gibt ja zum einen den Nationalpark, der wirklich nicht weit weg ist von Bangkok, wo dann irgendwie Vögel diversester Art, Affen und so, was man dann auch tatsächlich gut zu sehen bekommt, also so beim selber fahren.
Welchen meinst du? Den Khao Yai?
Ja, danke.
Ja, genau. Der ist mega.
Ja, genau. Der ist richtig cool. Also, aber hat man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich. Es ist irgendwie, dann driftet man häufig nationalparkmäßig gleich schon wieder in den Süden oder sowas. Und dann gibt es auch total nette Städtchen und Orte quasi in diesem ganzen, ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich offiziell Delta nennt von Bangkok, aber was ja sehr flusslastig eigentlich alles ist und wo damals der ganze Verkehr eigentlich über diese kleinen Boote lief, da ist auch tatsächlich noch sehr, sehr viel von diesen Floating Markets aktiv. Oder Menschen, die halt einfach ihre Nachbarn übers Boot besuchen. Also so am Ende würde ich sagen, es lohnt sich total krass, Thailand mal anders anzuschauen, weil man doch merkt, dass es hat sehr überlaufene Ecken. Und jetzt aktuell hört man es auch sehr stark von Koh Samui, was ja wegen der großen Serie, dem White Lotus, jetzt offensichtlich so einen heftigen Boom erfährt, dass die Thais dann doch jetzt gar nicht mehr so begeistert sind. Weil sie da, die haben ja Wasserknappheit, glaube ich, vor Ort gerade, die Locals. Weil es einfach viel zu viele Menschen.
Okay, krass.
Mhm. Naja, es ist richtig heftig gerade.
Was ist White Lotus? Was
ist das? Das ist diese Serie. Die ist cool. Also schau es dir mal an. White Lotus hat angefangen zum Covid-Lockdown und da haben die an Hawaii in so einem Luxusresort so eine sehr ironisch-sarkastische, gesellschaftskritische Serie gemacht, wo halt superreiche Menschen ihren Urlaub verbringen und dann lernst du die so ein bisschen kennen mit ihren skurrilen Problemen oder auch nicht skurrile Probleme. Und das haben sie im Four Seasons gemacht. Und dann haben sie eine zweite in Sizilien gemacht. Und jetzt war ganz lange schon Thema so, okay, wo wird jetzt eigentlich die dritte sein? Und Thailand hat offensichtlich da den Zuschlag gekriegt. Und dann haben sie einen Teil auf Koh Samui und den anderen, glaube ich, Chiang Mai. Ne?
Ja, nee, weiß ich gar nicht. Aber ja, auf Koh Samui. Ja,
also auf Koh Samui auf jeden Fall. Und dementsprechend ist da jetzt gerade international ein krasses Ding draus geworden. Also die...
Okay.
Genau, diese Orte kann man dadurch vermeiden.
Zum allerersten Mal, aber ich schaue halt eben auch seit 2 Jahren kein Fernsehen mehr.
Ja. Die Phase hatten wir auch mal. Irgendwann kommt man wieder dazu.
Ja.
Was wir auch entdeckt haben
beim letzten... Koh Samui war schon immer wahnsinnig.
Ja, genau. Was wir beim letzten Mal auch für uns neu entdeckt haben, ist auch etwas, was man wirklich auf den ersten Blick gar nicht mit Thailand verbinden würde. Und zwar sind das heiße Quellen, die wir an wirklich vielen Orten entdecken, die teilweise auch wirklich nur für Einheimische, von Einheimischen dort besucht werden. Deshalb wirkt ja jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, weil es ist ja heiß. Also warum sollte man sich auch noch in berühmt heißes Wasser legen? Aber das hat uns doch einige Rückenschmerzen schon sehr, sehr schnell weggezaubert. Und da gucken wir jetzt immer auch auf die Karte. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, gibt es da auf dem Weg irgendwelche heißen Quellen.
Wo gab's die?
Tatsächlich unten im Süden, da gibt's die sehr, sehr viel. Also alles südlicher von Chupon Richtung Malaysia.
Krabi, die Ecke, gibt's aber auch einiges.
Ja, da ist richtig viel. Und dann wird's, dann ist es Richtung Chiang Mai oben quasi, gibt's auch wieder einige.
Okay, und dann ist das meistens im Wald oder am Strand? Und dann
im Wald.
Öffentlich oder privat?
Öffentlich. Man zahlt einen kleinen Eintritt, aber der ist wirklich sehr überschaubar. Und befindet sich eigentlich immer ich würde sagen, ja, fast immer im Dschungel. Die meisten, die wir jetzt besucht haben, waren dann im Dschungel und dann hast du da halt auch irgendwie eine sehr, sehr geile Kulisse.
Okay, spannend. Habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin halt wirklich immer mit den Öffentlichen gefahren. Das heißt, mein Radius war immer sehr, sehr begrenzt. Ich habe immer irgendwo eingestiegen und irgendwo ausgestiegen. Dazwischen ist es halt so, dass man halt eben wenig mitbekommt, ne?
Ja, deswegen empfehlen wir das Selbstfahren.
Aber ja. Nächstes Mal Roadtrip durch Thailand. Es hört sich so an, als wäre das ein kleiner Geheimtipp. Als würde man da wirklich mal ein bisschen mehr in das Land eintauchen. Denn das ursprüngliche Thailand, so wie es früher mal war, das ist ja auch schon gibt es nur noch an wenigen Orten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett weg ist. Es hört sich zumindest so an, als würde es noch geben. Aber ich erinnere mich noch an meine Zeit, und ich konnte immer zusehen, wie krass die Entwicklung, wie schnell die Entwicklung gegangen ist, weil ja auch wenig Regeln gibt, oder beziehungsweise die Regeln, die es gibt, die werden nicht immer eingehalten. Entsprechend ist die Entwicklung manchmal sehr, sehr schnell.
Ja, das stimmt. Also an einigen Orten ist das, nimmt das keinen Halt an. Corona hat einen krassen Break oder Cut gemacht dazu, muss man sagen, weil die Touristen konnten ja nicht mehr rein, und dann war die gesamte Struktur, die Infrastruktur, die ja zu so vielen Prozenten des Landes ja quasi darauf aufbaut, dass die Leute damit Geld verdienen, war halt tot. Das hast du, also wir waren jetzt vorletzten Winter da, das hat man an einigen Orten noch krass gemerkt. Also dass da noch nicht die Leute wieder zurück sind, die mal da waren. Also dass du merktest, okay, jetzt bei Kuchang war es auf der Westseite so, da gab es teilweise ganze Straßenzüge, alles noch komplett geschlossen, also gar nicht erst wieder aufgemacht. Dann auch schon in einem Zustand, wo du sagst, so boah, wenn du das wieder aufmachst, dann musst du es eigentlich erstmal wieder komplett aufbauen. Andere Regionen haben es genutzt, um irgendwie sich zu vernetzen, nachhaltig sich aufzustellen. Also da, das, aber doch, ich fand, dass man das an vielen Stellen merkte, dass vor anderthalb Jahren auf jeden Fall Thailand noch nicht back to normal war, was den Tourismusmasse anging. Zum Glück. Also wir waren in der Krabi-Ecke, wir waren auch im Khao Soi Nationalpark. Khao Sok heißt das so. Khao Sok Nationalpark. Wo wir dann auch erstmal so dachten, so, boah, Leute, ey, also das ist jetzt hier echt viel, richtig viel Menschen. Das sind wir ja gar nicht so gewohnt auf unseren Thailand-Reisen. Und dann aber gemerkt haben, anhand der Parkplatzgrößen zum Beispiel, ne, dass das, was wir als viel empfunden haben, ja ein Zehntel war von dem, was die eigentlich erwarten. Also ich glaube, sie versuchen es ja auch, dass sie so ein bisschen das mal spreaden mehr, weil es einfach so viel mehr vom Land eigentlich noch gibt. Aber gut, die Challenge haben verdammt viele Tourismusdestinationen.
Ja, aber ihr macht gerade beste Arbeit, um halt eben unbekanntere Orte bekannter zu machen. Khao Sok ist dieser große Staudamm, ne? Also ja, dieser große See, wo die Hotels und die Hütten quasi auf dem See quasi floaten, wenn ich mich richtig erinnere. Auch sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart und dass ihr so das, eure Reisen, euer Thailand von all diesen Reisen mit uns geteilt habt. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen mitgenommen. Für sollte ich nochmal irgendwann zurückreisen. Wahrscheinlich bin ich erstmal total überrascht nach so vielen Jahren, wie krass es sich trotzdem entwickelt hat, trotz Corona und Co. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Ganz herzlichen dir. Dank dir.
Bis zum nächsten Mal. Also auf jeden Fall, vielleicht dauert es noch, bis ihr das nächste Mal zu Gast seid, aber auf jeden Fall das nächste Mal, bis ich wieder eins eurer Bücher vor mir habe, denn die habe ich ja wirklich sehr, sehr regelmäßig hier.
Sehr schön.
Das freut uns.
Absolut. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Ciao.